als sich 1846 die Gründer der Evangelischen Allianz in London trafen zur ersten Allianzkonferenz, da war ihnen das ein ganz großes Anliegen, zum Ausdruck zu bringen, dass doch die Christen, wenn sie auch in unterschiedlichen Gemeinden und in unterschiedlichen Denominationen zu Hause sind, dass sie doch eigentlich im Kern etwas gemeinsam haben. Und dass diese Gemeinsamkeit doch dazu führen müsste, dass sie irgendwie viel, damals sagten die, brüderlicher miteinander umgehen müssten und viel mehr Liebe füreinander haben müssten. Und das wollten sie gerne herausfinden, 1846 in London. Und haben auch ein paar Deutsche dazu eingeladen. Einige Deutsche sind auch dahin gefahren, andere fanden das eher so ein bisschen schwierig, weil ganz klar war für sie, also die evangelischen Christen, es gibt die Lutheraner und es gibt die Reformierten und die einfach zusammenschmeißen, das geht nicht. Übrigens der preußische König, der fand, geht doch und hat die zweite Allianzkonferenz auch mit irgendwie so und so viel Friedrich Dohr unterstützt. Also Geld gegeben dafür. Der fand nämlich, man sollte die doch alle einfach zusammentun, dann ist das alles ein bisschen einfacher. Also das Thema Einheit ist das Thema der Evangelischen Allianz gewesen von Anfang an, dass Menschen miteinander beten über die Grenzen von Konfessionen hinweg. Und die Allianz ist immer eine Vereinigung von Menschen gewesen, die beten. Sie ist nie eine Kirchenvereinigung gewesen und das muss man sich immer wieder auch mal ins Gedächtnis rufen und ich finde auch heute immer mal wieder sagen, die Evangelische Allianz ist nicht der Dachverband über alle möglichen Kirchenorganisationen oder sowas, sondern die Evangelische Allianz ist eine Sammlungsbewegung von Menschen, die die Hände falten und miteinander beten. Und das werden wir in der nächsten Woche miteinander tun und das ist gut so. Einheit ist auch das Thema, das die freien evangelischen Gemeinden in ihrem Anfang und von da aus immer sehr stark begleitet hat. Es ist nicht von ungefähr, dass sehr viele örtliche Allianzgruppierungen von Menschen aus freien evangelischen Gemeinden gegründet oder geleitet werden. Weil das für die freien evangelischen Gemeinden immer eine ganz wichtige Geschichte war, zu sagen, Menschen sollen über all die Unterschiede von Glaubenskonfessionen oder so hinweg in einer Gemeinde sein können, weil sie zu Jesus gehören. Und Hermann Heinrich Grafe hat das ist der Gründer der ersten freien evangelischen Gemeinde in Deutschland gewesen, 1854, dem war das so ein großes Anliegen, dass er sagte, ich möchte, dass jeder, der zu Jesus gehört, auch zu meiner Gemeinde gehören darf, dass aber jeder, der nicht zu Jesus gehört, auch nicht zu dieser Gemeinde gehört. Also die Tür weit aufmachen für alle, die mit Jesus verbunden sind und zumachen gegenüber all denen, die irgendwie anders meinen, durchs Leben zu kommen, das ist auch okay. Nein, ist nicht okay. Also er hat sich sehr darum bemüht, dass die Menschen dann mit Jesus unterwegs sind und mit ihm in Kontakt kommen, aber sie sollten nicht als Mitglieder seiner Gemeinde das gleiche Recht haben wie alle anderen. Das war ihm sehr, sehr wichtig und es ist nicht so ganz auch nicht von ungefähr, dass der Epheserbrief für die freien evangelischen Gemeinden eine große Rolle spielt. Und deshalb ist es auch nicht so ganz verwunderlich, dass ich sehr gerne über den Epheserbrief predige. Und ich muss sehr aufpassen, weil die zwei Verse, die uns heute mitgegeben sind, da kann man über jedes Wort eine Predigt halten. Das werde ich dann versuchen zu vermeiden. Der Epheserbrief ist auch ein Brief, der halt in besonderer Weise von der Einheit der Christen redet. Und bevor ich dann jetzt wirklich zu den zwei Versen komme, Ludovít Fazekas, der Gründer der evangelischen Fakultät in Prag, den habe ich persönlich kennengelernt, weil der sehr eng mit dem FEG verbunden war oder ist, weiß ich nicht, ob der noch lebt, war schon sehr krank und sehr alt, als ich ihn kennengelernt habe vor 25 Jahren. Der hat eine kleine Auslegung geschrieben über den Epheserbrief, das Beste, was ich überhaupt je dazu gelesen habe. Und er sagt, der Epheserbrief beginnt mit der Einheit, die Gott stiftet, im Kapitel 2. Und er geht weiter im Kapitel 3 darüber, dass Paulus diese Einheit der Gemeinde verkündet. Und dass die Gemeinde diese Einheit braucht. Beides in Kapitel 3. Und im Kapitel 4, wo alle Ausleger sagen, mit Kapitel 4, Vers 1, beginnt der zweite Teil des Epheserbriefs, da sagt Ludovít Fazekas, nein, das stimmt nicht. weil das Thema Einheit ist so wichtig, dass es die ersten 16 Verse von Kapitel 4 auch noch beschäftigt. Und deshalb zählt er das noch mit dazu. Also die Einheit ist von Gott gestiftet. Im Aufbau des Epheserbriefs kann man das sehen. Wenn ihr eine Bibel hättet, würdet ihr jetzt sie rausnehmen und das Inhaltsverzeichnis durchgucken, könntet das sehen. In Kapitel 2, die Einheit ist von Gott gestiftet. In Kapitel 3, die Einheit wird von Paulus verkündet. Das ist das wichtige Thema von Paulus. Und in Kapitel 3, zweiter Teil, die Einheit wird von der Gemeinde gebraucht. Und in Kapitel 4, erster Teil, die Einheit ist etwas, das die Gemeinde wahrt, auf das die Gemeinde achten muss, um das sich die Gemeinde bemühen muss. Und das zeigt so die beiden Seiten. Das eine ist, wir können die Einheit nicht machen. Sie ist wie eine Blume, die einfach wächst. Und ob eine Blume wächst oder nicht, da kannst du gar nichts dran machen. Das ist immer ein Wunder Gottes. Aber wenn die Blume bei dir zu Hause wächst und du sie nicht gießt, dann kann Gott Wunder tun, so viel er will. Nein, das stimmt ja nicht. Aber dann wird diese Blume wahrscheinlich wieder eingehen. Also ich kriege das ziemlich regelmäßig vor Augen geführt. Außer Orchideen, die überleben alles. Die Einheit ist etwas, das du wahren musst. Und deshalb predige ich heute über Epheser 4, die Verse 4 bis 6. Und da heißt es nach der Neuen Genfer Übersetzung: Mit Einheit meine ich dies: ein Leib, ein Geist und genauso auch eine Hoffnung, die euch gegeben wurde, als Gottes Ruf an euch erging. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Ein Gott und Vater von uns allen, der über alle regiert, durch alle wirkt und in allen lebt. Diese zwei Verse sind, wir Theologen sagen, trinitarisch aufgebaut. Sie beginnen mit dem Geist, gehen weiter mit Christus und enden bei Gott, dem Vater. Und so gehen wir vor. Die Einheit des geisterfüllten Leibes. Diese ersten drei Wörter, die so hintereinander gestellt sind, immer mit einem pointierten Eins davor. Ja? Also ein ist, das ist jetzt gar nicht gesperrt gedruckt, das ist doof. Ein im Deutschen ist es ja der unbestimmte Artikel und das Zahlwort. Und im Griechischen, was da steht, ist das Zahlwort. Und kein unbestimmter Artikel, das kennen die Griechen überhaupt nicht. Also da steht ein, ja, betont. Ein Leib, ein Geist, eine Hoffnung. Der eine Geist Gottes drückt sich aus in der Gemeinde, die der Leib Christi ist. So hat es Paulus in 1. Korintherbrief, Kapitel 12, Vers 13 geschrieben. Wir sind alle hineingetauft in den einen Leib Christi, weil wir alle von diesem einen Geist erfüllt sind. Die Gemeinde in ihrer Vielfalt ist eine Einheit, weil derselbe Geist sich so vielfältig ausdrückt. Die Gaben, so schreibt Paulus im 1. Korintherbrief, die so unterschiedliche Erfahrungen mit Gott machen. Das sind Menschen, die in besonderer Weise lehrbegabt sind und im Nachdenken über Gott die Erfahrung machen, ich bin mit Gott irgendwie in Verbindung. Und das sind andere, die vor allen Dingen im Gebet Erfahrungen mit Gott machen. Und wieder andere, die sagen, das ist alles Quatsch, aber wenn ich jemandem die Hände auflege und für ihn bete und dieser Mensch gesund wird, dann erfahre ich Gottes Gegenwart, wie überhaupt niemand sonst, der hier in der Gemeinde ist oder so. Und jeder kam in die Gemeinde in Korinth und sagte so, meine Begabung, das, was ich von Gottes Geist bekommen habe, das ist doch das eigentlich wirklich Wichtige. Und Paulus sagt, ach Leute, an deinem Körper sind eine Menge Körperteile. Und wenn das Ohr sagen würde, ich sehe ja gar nichts, deshalb kann ich nicht zu diesem Körper gehören, wäre doch Quatsch. Und wenn das Auge sagen würde, ich rieche nichts, also kann ich nicht zu diesem Körper gehören. Wenn die Nase sagt, man muss riechen, dann trifft für mich nicht zu. Und Paulus sagt, na, ihr gehört alle zu diesem einen Leib, weil ihr von dem einen Geist erfüllt seid. Und über die Gemeinde hinaus, die örtliche Gemeinde, so wie wir jetzt hier auch vielleicht sitzen, bedeutet dieser eine Geist auch, dass die Vielfalt der Gemeinden eine Einheit bilden, weil sie alle durch den einen Geist belebt werden. Ob du nun heute Morgen in der FEG Viva im Gottesdienst sitzt oder da drüben im ICF oder da hinten in der evangelischen Kirche oder dort bei den lieben Zellern, die haben ja jetzt wahrscheinlich heute Morgen keinen Gottesdienst, oder? Nein, erst heute Abend, ne? Deshalb seid ihr hier. Schön, herzlich willkommen. Finde ich super. Oder ob du irgendwo als verfolgter Christ in einer Kirche in China dich triffst, wo keiner wissen darf, wo du reingegangen bist. Oder ein Orthodoxer bist. Oder ein Katholik. Oder wo auch immer du heute Morgen den Gottesdienst feierst, in dem Bewusstsein, ich gehöre zu Christus und Christus begegnet mir in diesem Gottesdienst, dann bist du Teil des einen weltweiten Leibes Christi. Ob du Christ bist im Jahr 2019 oder wie Luther im Jahr 1517 oder wie Benedikt von Nursia im Jahr 300 hast du nicht gesehen. Oder wie Paulus in der Gemeinde in Korinth sitzt und predigst. Du gehörst zum Leib Christi. Der Leib Christi ist über die Jahrhunderte hinweg derselbe in den unterschiedlichen Denominationen und überall auf der Welt der gleiche, derselbe. Und das heißt, die Zusammenarbeit von Kirchen, das Begegnen von Christen unterschiedlicher Kirchen, wie wir es in der nächsten Woche miteinander erleben werden, ist nicht das Hobby von einigen Ökumene-Interessierten, die da ein besonders großes Herz für haben. Sondern es ist Ausdruck des grundlegenden Bewusstseins, wir gehören zusammen. Und die FEG Viva ist nicht der Leib Christi in seiner ganzen Fülle. Die FEG selbst sind nicht alles, was Gott in dieser Welt offenbart. Beileibe nicht. Beileibe nicht, wenn man es mal so sagen will. Ludovic Fasica schreibt, wenn die trennende Mauer auf Erden abgebrochen wurde, werden im Reich Gottes keine Abteilungen für verschiedene Kirchengruppen sein. Also wenn du mal vor Gott stehst, brauchst du nicht fragen, wo sind die FEGler, da gehe ich auch hin, oder wo sind die Liebenzeller, da fühle ich mich zu Hause oder so. Da wirst du dich zu Hause fühlen, weil du deinem Gott gegenüberstehst und dich wundern und den Kopf verdrehen, wer da sonst noch so alles ist. Dieser eine Geist bildet den einen Leib. Und dieser eine Leib lebt von dieser Hoffnung, dass wir einmal Gott gegenüberstehen werden und sagen werden, ah, hier bin ich zu Hause, hier ist es gut zu sein. Wir leben von der einen Hoffnung auf die künftige Herrlichkeit, an der wir beteiligt sind. Das macht der eine Geist. Und dann geht es in unserem Bibeltext weiter. Ihr seht, ich habe die erste Triade schon durch, jetzt kommt die nächste. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Christus ist der eine Herr, das Haupt der Gemeinde. Er regiert die Gemeinde. Dietrich Bonhoeffer hat gesagt, Gemeinde Jesu Christi, der Leib Christi, ist da, wo der Wille von Christus geschieht. Ihr könnt es mit eurem Körper ganz einfach verbinden. Zu eurem Körper gehört alles, was ihr einigermaßen mit eurem Willen steuern könnt. Nicht immer, also mir schlafen immer die Hände ein, wenn ich so nachts so auf dem Arm liege, dann schläft er immer ein. Der gehört dann trotzdem noch zu meinem Körper, obwohl der überhaupt nicht tut, was ich will. Und manche, die krank sind oder die merken, oh, die Kräfte sind auch nicht mehr das, was sie mit 20 Mal gewesen sind, wissen, okay, nicht immer tut der Körper alles das, was wir wollen. Aber theoretisch ist all das für mich erreichbar, was zu mir gehört. Christus als Haupt der Gemeinde, das ist aber gerade im Epheserbrief auch beschrieben als, er ist derjenige, der diesen Körper versorgt, mit Leben versorgt. Da ist so die Vorstellung, die die Griechen hatten, die waren in Anatomie nicht so gut, dass also das Leben quasi aus dem Kopf so runterläuft durch den ganzen Körper. Und deshalb ist der Kopf das wichtigste Organ des Körpers, weil von da aus das Leben überall sonst hinfließt. Das stimmt ja nicht, das wissen wir ja, aber trotzdem, schöne Vorstellung. Ein Herr, Christus ist der eine Herr der Gemeinde. Und da stimmt es allerdings, von Christus fließt das Leben durch seinen ganzen Leib, durch die Gemeinde. Von ihm wird die Gemeinde lebendig. Und dann ein Glaube, das heißt die Herrschaft von Jesus anerkennen und mit ihm verbunden werden. Das ist hier mit Glaube gemeint. Und dieser eine Glaube, dass ich Jesus als den Herrn anerkenne und sage, ja, von ihm fließt das Leben auch durch mich. Das ist der Glaube, der mich in die Gemeinde bringt, der mich eingliedert in den Leib Christi und der mich deshalb auch zusammenstellt mit all den anderen, die das Gleiche für sich erleben und sagen, der eine Herr, auch mein Herr. Und diesen Glauben drücke ich aus. Dieser Glaube wird sichtbar In der Taufe. In der Taufe, die bedeutet, dass jemand stirbt. Dieser Meinung, ich könnte mein Leben ohne Gott leben. Dieser alte Mensch von mir stirbt in der Taufe. Und der neue Mensch, der offen ist und sagt, das Leben kommt von Christus zu mir, der kommt aus dem Wasser wieder raus. Und wenn das in der Taufe geschieht, dass jemand Jesus überantwortet wird, dann ist das diese eine Taufe, die uns alle miteinander verbindet. Ich denke natürlich immer, naja gut, okay, also mit der Taufe und eins und so, ist ja doch ein bisschen schwierig. Ja? Wer ist als Kind getauft worden? Sind eben nicht alle aufgestanden. Streng baptistisch würde man sagen, hätte überhaupt keiner aufstehen dürfen, weil war ja gar keine Taufe. Und dann sind wir schon mitten in diesen Diskussionen, wo Christen sind echt grandios darin, irgendwie doch noch einen Unterschied zu finden, auch bei der Taufe. Und ich glaube, um das mal dazu zu sagen, seit einigen Jahren gibt es die ökumenische Taufanerkennung, ein großes Bemühen darum, dass christliche Kirchen untereinander die Taufe anerkennen und sagen, also egal was da passiert ist, egal wann das passiert ist, egal, also du bist getauft und dann bist du auch Christ und dann sind wir auch eins. Und da machen die baptistischen Kirchen und auch die orthodoxen Kirchen nicht so einfach mit. Und ich glaube, sie tun das zu Recht. Weil das, was an der Taufe wichtig ist, ist der Ausdruck des Glaubens. Und wenn wir sagen, der Glaube ist das, was uns zusammenbringt, dann ist es wurscht, ob du als Kind getauft wurdest und das ist im Glauben geschehen oder als Erwachsener getauft wurdest, weil du deinen Glauben zum Ausdruck bringst oder mit einer Salbung oder ohne Salbung, das ist dann wurscht, weil der Glaube darin ist. Aber wenn der Glaube fehlt, dann ist Wasser eben auch nur Wasser und nicht mehr. Und doch, wenn es im konkreten Fall eben so miteinander verbunden ist, dann erkennen freie evangelische Gemeinden jeden an, der sagt, mein Gewissen ist an diese Taufe gebunden, wann immer sie geschehen ist, unter welchen Umständen auch immer. Aber das Gewissen, der Glaube dieses Menschen ist daran gebunden. Und deshalb sind FEG diejenigen, die immer so in der Mitte sitzen, die halten immer alle zusammen. Und das ist ja auch gut. In dieser zweiten Reihe von Einheitsmomenten wird die Verbindung zu Jesus als Herrn angesprochen. In ihm, in Jesus finden wir die Einheit. Wer mit ihm verbunden ist, ist Kind Gottes, ist mir Schwester oder Bruder. Wenn Gott sagt, du bist mein geliebtes Kind, dann kann ich nicht sagen, ja, aber die nicht, der auch nicht. Sondern dann bestimmt Gott, wer Kind ist. Und ich kann das nur anerkennen und mich darüber freuen, manchmal auch daran ärgern und reiben und gut ist. Einheit feiern ist da möglich, wo wir Jesus feiern. Und deshalb in dieser Gemeinde haben wir das als Tradition, wenn jemand hier Mitglied werden will, wenn jemand hier getauft wird, eigentlich zu allen möglichen Gelegenheiten fragen wir diese eine Geschichte ab, die wirklich wichtig ist, einander zu erzählen. Nämlich, wie bist du mit Jesus verbunden? Wie hat es angefangen? Was ist dir daran besonders? Wie drückt sich das jetzt in deinem Leben aus? Und wenn ihr wirklich wichtige Dinge miteinander reden wollt, dann stellt ihr euch beim Kirchenkaffee hin und dann fragt ihr mal, wie ist deine Geschichte mit Jesus eigentlich? Und es ist spannend. Und es ist so bunt, wie wir hier sitzen. Und es ist so eins, wie wir hier sitzen. Und das ist die zweite Reihe von Einheitsmomenten, die mit Christus zu tun haben. Und dann schwingt sich der Epheserbrief auf und dann wird es richtig, richtig groß. Ein Gott. Punkt. Also da kommt noch was. Aber nachdem wir vorher immer so die Dreierreihen hatten, kommt auf einmal ein Gott. Und Vater von uns allen, über allen, durch alle und in allen. So hat es Luther übersetzt. Das ist leidenschaftlich in der Tradition des Judentums und der Tora, dass es einen Gott gibt und er ist der eine Vater von allem, der Schöpfer, der sein Volk gerettet hat aus Israel, ist der eine Gott und kein anderer neben ihm. Zugleich zu dieser jüdischen Tradition des einen Gottes stellt hier der Epheserbrief noch Formeln, die Griechen gerne gesagt haben, dass der wahre Gott, der Gott über allem und in allem ist Und die Griechen haben sich damit vorgestellt, dass Gott sozusagen in jedem Baum, in jedem Stein, in jedem Menschen, in den Wellen und in allem zu finden ist und haben das alles so unter Gott als die eine Lebensmacht, die sich in allem ausdrückt, benannt. Und es ist wahnsinnig spannend, dass hier an dieser Stelle die beiden Dinge zusammengezogen werden, weil wenn Christen von Gott reden, dem Vater über allem, dann können sie da gar nicht groß genug reden. Und da können sie aufsaugen, was die Griechen sich auch immer sonst noch vorstellen, aber das saugen sie mit auf und machen das fest an dem einen Gott, der sich in Christus offenbart hat. Das heißt, jeder Mensch, die Gemeinde und alles, was ist, untersteht Gottes Regierung, ist Werkzeug in Gottes Hand und ist Ort seiner Gegenwart. Jeder Mensch, die Gemeinde und alles, was ist. Und das gilt, obwohl sich Gott nirgends sonst so authentisch, so umfassend und so endgültig gezeigt hat wie in Jesus Christus, dem Sohn. Der Epheserbrief bekennt das miteinander. Als siebtes Einheitsmoment, als siebtes Einheitsmoment. Diejenigen, die häufiger in der Bibel lesen oder mit dem Judentum vertraut sind, die wissen, sieben ist eine heilige Zahl. Und das heiligste Einheitsmoment ist Gott. Das vollkommenste Einheitsmoment ist Gott, der Vater von uns allen, der über alle regiert, durch alle wirkt und in allen lebt. Einheit meint also auch, Gott ist immer noch viel größer als mein Verstehen, als mein Glauben und mein Erleben, weil diese Einheit in Gott festgemacht ist. Und Einheit meint auch, es geht um einen Zusammenhang mit allem, was ist. Nicht nur um den Zusammenhang von mir und dir, nicht nur die Einheit, die wir miteinander suchen und leben und in Gestalt bringen, sondern viel weiter darüber hinaus. Einheit heißt wirklich Gott zuzutrauen, dass er in allem regiert und ist. So groß denkt der Epheserbrief, und das ist immer so, wenn ihr anfangt, die ersten Verse des Epheserbriefs, da sind 13 Verse, sind ein einziger Satz. Das ist hymnische Sprache, das kriegt man so einfach gar nicht hin. Und so geht das durch den ganzen Brief. Lasst mich zum Schluss eins sagen, es gibt ein achtes Einheitsmoment nicht. Was in den Versen hier überhaupt nicht angesprochen wird, ist eine Meinung. Wir denken so oft, wir können uns einig werden, wenn wir einer Meinung sind. Und das Neue Testament unterstreicht das regelmäßig, kräftig, dass die eine Meinung uns nicht weit genug trägt. Was uns weit genug trägt, ist der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, der uns zusammenbringt und den einen Leib bildet. Amen.